zu meinem großen Bedauern, dass die eine Mappe nicht alles enthält, das sie enthalten sollte. Wo der Inhalt geblieben ist, weiß ich nicht. Es bezieht sich auf das Gebiet Heilsgewissheit. Und ich glaube, wir müssen auf die 2 Stunden heute Nachmittag verzichten. Ich werde wohl nicht genügend Material dabei haben, aber morgen früh kann ich noch einen Überblick vielleicht geben über einiges, über Heilsgewissheit und Gegenstand der Rettung. Es wird nur skizzenhaft sein. Vielleicht kann ich noch zurückkommen auf das Thema Erneuerung des Neugewordenen, des Gläubigen. Aber wenn es Ihnen recht ist, dann verzichten wir heute Nachmittag auf die Zusatzstunden. Sind hier einige nicht heute Morgen, die eventuell heute Nachmittag da gewesen wären, denen das mitgeteilt werden muss? In der Andacht kann es gesagt werden, gut. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf Galater 4, ich nahm auf diese Stelle Bezug beim Thema Sohnesstellung. Es wäre vielleicht gut, wenn wir zur Ruhe kommen könnten. Galater Kapitel 4. Dies ist eine wichtige Stelle und ich glaube, ich komme noch einmal zurück auf diesen Text. Ich lese die Verse 1 bis 10. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied. Noch einmal, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied. Obwohl er Herr aller Güter ist, das heißt im Prinzip, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit, der Zeit der Huiotesia. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, er spricht von Juden, von Israeliten. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Elementen der Welt als Sklaven unterworfen. Dieser Ausdruck ist wichtig und wird meines Erachtens mitunter falsch gedeutet. Es gibt Theologen, die würden hier sogar Geister sehen wollen. Unter dem Begriff Stoicheia. Stoicheia ist ein sehr einfaches Wort und bedeutet das zugrunde liegende. Es kann bedeuten Grundelement, Grundeinheit oder es kann bedeuten Grundregel, Grundlinie. Hier bedeutet es einfach das Grundsätzliche der Welt. Und mir scheint, Paulus will sagen oder will sprechen von einem gewissen Zug, Charakterzug, einer Eigenschaft der ersten Schöpfung, dass sie eine gewisse Gesetzmäßigkeit enthält. unmittelbar oder im näheren Sinne will er natürlich vom Gesetz sprechen, vom Gesetz Moses. Aber es fällt auf, dass er später das Wort wieder gebraucht, wenn er von den Heiden spricht. Paulus scheint von der Gesetzmäßigkeit der ersten Schöpfung zu sprechen, zu der die zwei Arten von Gesetz gehören, das äußere Gesetz, die Gesetzmäßigkeit der äußeren Schöpfung und das innere Gesetz, das dazu passt, das Gesetz Gottes im Gewissen und dann veräußert in der Schrift, in den Geboten, in der Tora. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Elementen, den Anfangsbuchstaben der Welt, als Sklaven unterworfen. Bedeutsam ist, dass er das Wort Welt hier gebraucht. Er will also sehr umfassend offenbar hier bezeichnen. Aber als die Fülle der Zeit gekommen war, die von Gott bestimmt war, die Zeit der Prophetie, sandte Gott seinen Sohn aus, der wurde von einer Frau geboren, er wurde unter das Gesetz getan, damit er die unter dem Gesetz herauskaufte, damit wir die Sohnesstellung als eindeutigen Besitz empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, das heißt zu diesem Zweck, damit wir jetzt Söhne seien, sandte Gott aus den Geist seines Sohnes in eure Herzen, welcher schreit, aber, so wie Jesus es tat. Aber kommt aus dem Aramäischen, kommt aus der Sprache Jesu, so hat Jesus zu seinem Vater gesprochen, weil er den Heiligen Geist hatte. Das wird uns zum Beispiel, die wir seinen Geist bekommen haben, sandte Gott aus den Geist seines Sohnes, den sein Sohn hatte, der durch diesen Geist aber zu seinem Vater sagt, sodass durch seinen Geist auch wir so sprechen. So bist du, der Einzelne also, nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Damals jedoch, als ihr, wir merken den Unterschied zwischen wir und ihr, Vers 3, ebenso waren auch wir, die Israeliten, im Volk Israel dem Elementaren unterstellt. Jetzt Vers 8, damals jedoch, als ihr von Gott nicht wusstet, dientet ihr als Sklaven denen, die von Natur nicht Götter sind. Also sie dienten Götter, aber sie sind von Natur oder im Wesen nicht Götter. Aber jetzt, da ihr Gott kennengelernt habt, vielmehr aber von Gott kennengelernt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, Stoicheia wieder, denen ihr wieder von neuem als Sklaven dienen wollt? Wir stellen fest, Stoicheia wird in Verbindung mit Götzendienst gebracht. Beim Juden wird es gebraucht von seiner früheren Situation unter dem Gesetz und in der Welt stehend. Der Heide steht in der äußeren Welt genau wie der Jude, aber was das Innere betrifft, kennt er nicht Jahwe, den Gott Israels, aber genau wie der Jude ist er auch an der Stelle unter den Stoicheia. Er ist also auch unter den Elementen. Das heißt, in der Religion eines Heiden offenbart sich auch etwas von Regel, von Grundsätzlichem. Teils ist es richtig, teils ist es unrichtig. Teils sind es falsche Gebote, falsche Regeln. Aber es war eine gewisse Gesetzmäßigkeit. Und dieses wirft er ihnen vor, weil sie von Juden her angesprochen wurden, sich dem jüdischen Gesetz zu unterstellen. Das nennt er, zurückzugehen in die gleiche Situation, in der sie waren. Sie waren Heiden, sie dienten Götter. In der Situation waren sie unter den Zolchäer. Jetzt sind sie Christen geworden. Die Judaisten kommen nach Galatia und wollen, dass sie sich beschneiden lassen und sich dem Gesetz Israels unterwerfen. Paulus sagt, jetzt wollt ihr wieder zurück in dieselbe Situation, in der ihr wart. Das heißt, Heiden und Juden haben etwas Gemeinsames, das Teucher heißt. Eine gewisse Gesetzmäßigkeit, die alle Menschen betrifft, die noch nicht in Christus sind. Das heißt, sie leben in der ersten Schöpfung. Sie leben in der ersten Schöpfung mit ihrer Gesetzmäßigkeit und das schließt ein, nicht nur das äußere Gesetz, sondern auch das inwendige. Von diesem Gesetz Gottes ist man frei als von einem, das heißt von diesem Regime, von diesem König des Gesetzes. Paulus sagt einmal in Kolosser, Kapitel 2, warum wollt ihr euch Vorschriften unterwerfen, als würdet ihr noch in dieser Welt leben? Sehr bezeichnend. Das Gesetz Gottes, die Tora, entspricht der ersten Schöpfung mit ihrer Art von Gesetzmäßigkeit. Der Christ lebt bereits in der neuen Schöpfung, in der neuen Welt, in der geistigen Welt. Jedoch überlappen hier zwei Welten. Geistig ist die neue Welt da, und wir könnten von dort her von einem neuen Eon sprechen, obwohl man das zu schnell tut in der Theologie. Aber geistlich ist man schon in der neuen Welt. Da kennt man schon die Freiheit des Geistigen durch den Heiligen Geist. Im Körper wohnt man noch in der alten Welt. Und von daher ergeben sich einige Spannungen. Aber der Christ darf jetzt schon in dieser äußeren Welt darstellen die Kräfte der kommenden Welt, des kommenden Reiches Gottes. Eines Tages wird auch das Äußere verwandelt werden und dann wird diese Schöpfung, sagt Paulus, eine Schöpfung geistiger Art sein. Sie wird stärker geprägt sein vom Geistigen. Was das ist, wissen wir nicht. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Er sagt einfach, der Körper, den wir haben werden, wird pneumatisch sein. Er wird geistige Art sein, wird Materie sein, sonst könnte es keine Auferstehung geben. Es wird also von uns aus jetzt gesehen wahrscheinlich ein Zwischending sein zwischen rein pneumatischem und materiellem, so wie wir es heute kennen. Die Schöpfung wird also doch etwas anders geartet sein, sodass die Freiheit, die in der geistigen Welt herrscht, zu der neuen Schöpfung physikalisch, dieser physikalischen Schöpfung, passen wird. Kommen Sie mit. Es gibt eine materielle Welt und eine geistige Welt. Beide kennen Gesetzmäßigkeit. Einen geistigen Raum. Besser gesagt, es gibt eine... Ja, der Mensch ist Geist, ja. In der ersten Schöpfung hat es Geistiges und Materielles. Und in beiden von diesen Räumen der ersten Schöpfung herrscht Gesetzmäßigkeit. Diese zwei passen zueinander. Sie entsprechen einander. Die Tora und die äußere Naturgesetzlichkeit. In der neuen Schöpfung herrscht größere Freiheit, obwohl es das Konstante auch gibt, aber es ist größere Freiheit, wahrscheinlich mehr personorientiert ist das Leben und die Lebensweise. Der erste Teil der neuen Schöpfung ist schon da, der Christ lebt schon in der Freiheit der neuen geistigen Welt. Die neue Schöpfung ist noch nicht da, aber sie wird kommen. Und dann wird die Art der geistigen neuen Schöpfung der Art der physikalischen Schöpfung entsprechen. Die werden aufeinander passen. Paulus sagt, geistlich leben wir schon in der kommenden Welt und von dort her gesehen eigentlich nicht mehr in dieser Welt. Das heißt, dass diese Welt ist nicht mehr unser Zuhause. Wir sind hier Pilgrime, wir befinden uns hier noch, aber sie ist nicht mehr unsere Welt. In diesem Sinne sagt er in Kolosser 2, als lebtet ihr in dieser Welt, als würdet ihr in dieser Welt leben. Sie leben zwar in dieser Welt, aber nicht als wäre diese Welt ihr Lebensraum, ihr Element. Man soll nicht so tun, als würde man hier ewiglich bleiben. Wir kennen schon das Neue und sollten schon entsprechend leben. Das heißt, diese Freiheit zum Teil zum Ausdruck bringen. So viel zu Galater 4. Kommen wir zum nächsten Abschnitt der Soteriologie 3. Wir sind immer noch beim Vorgang, jetzt allerdings beim letzten Thema. Abschnitt G, die Erwählung. Die Erwählung. Man würde wahrscheinlich erwarten, dass dieses Thema als erstes rankommen sollte in der Besprechung vom Vorgang, weil es sich auf die Bestimmung des Heils bezieht. Und geschichtlich gehört es an den Anfang. Aber weil man bei diesem Thema einiges antizipieren muss oder vorweg oder voraussetzen muss und einiges mit diesem zusammenhängt, das erst hinterher besprochen werden darf, habe ich es erst am Ende genommen. Römisch 1, der Begriff der Erwählung, der Begriff. Und da zunächst das Wort selbst, Eklegomai. Groß A, das Wort. Der Stamm des Wortes Eklegomai ist Logos oder Lego. Logos heißt in Wort zum Ausdruck gebrachter Gedanke. Logos ist ein in Wort zum Ausdruck gebrachter Gedanke. Man kann Logos nicht ohne Denken verstehen. Logos beginnt nicht mit dem Sprechen, sondern mit dem Denken. Wenn Christus der Logos ist, dann ist er das Denken Gottes veräußert, sichtbar geworden, hörbar geworden. Der Begriff des Denkens und des Sprechens kommt zum Ausdruck in dem Begriff Eklegomai. Eklegomai selbst bedeutet eigentlich für sich auslegen, genauer für sich herauslegen. Man legt oder sagt, dies gehört nicht zu diesem Teil, sondern es soll herausgenommen werden. Es ist wohl ein gedanklicher Vorgang, sowohl als ein sprechender Vorgang. Das heißt, das, was gedacht wird, wird gesprochen und das Sprechen ist dann die Entscheidung. Durch Sprechen wird eine Entscheidung getroffen. Also, zusammengefasst, nach Überlegung mit Wort beiseite nehmen oder herausnehmen oder herauslegen. Nach Überlegung sprechend oder mit Wort etwas auf die Seite stellen oder beiseite nehmen. Eklektos ist der herausgenommene oder das herausgelegte. Mit dem Begriff Hagiazo können dies verbunden werden. Es ist das Geheiligte, das Besondere. In der Folge bedeutet Eklektos das Vorzügliche. Weil es herausgenommen worden ist, weil es besonders dasteht, ist es das Vorzügliche, das Schöne, das Angenehme, das Auserlesene. Und dieser Aspekt kommt sehr gern zum Ausdruck im biblischen Gebrauch, zu dem wir uns jetzt wenden. Groß B, der biblische Gebrauch des Begriffes Erwählung oder Eklegomai. In der Schrift ist Erwählung sehr stark personenbezogen. In der traditionellen Besprechung dieses Wortes oder im Denken über das Wort wird zu stark versachlicht. Eklektos ist mehr denn eine Sache. Eklegomai hat mehr zu tun als nur mit einer reinen Wahl. Es hat mit Personen zu tun. In Psalm 65 haben wir ein schönes Beispiel von Erwählung. Psalm 65, Vers 5. Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt. Da wird von einer Beziehung gesprochen, die durch Erwählung zustande kommt. Und in der Tat ist Erwählung ein Bezugsgedanke, ein Bezugsbegriff. Erwählung ist ein Akt der Zusonderung, ähnlich wie Heiligung, wobei der Gedanke des Kontrastes, der gern auftreten will, das heißt der Aussonderung, relativ nebensächlich ist. Dieser Gedanke tritt in den Hintergrund. Das heißt, wenn ich etwas herausnehme, ich habe eine Zahl von Gegenständen oder Personen und ich nehme eines davon heraus. Was mit dem Rest geschieht, ist nebensächlich für die Definition der Erwählung, des Herauslegens. Erwählung bezieht sich nur zunächst auf das, womit umgegangen wird. Mit dem Rest, müsste man andere Wörter gebrauchen. Damit ist Erwählung eigentlich nicht so sehr beschäftigt. Das heißt, die Kehrseite von Erwählung muss nicht schon im Begriff Erwählung gesehen werden. Vom Begriff Erwählung allein her kann man noch nicht eine Kehrwahrheit formulieren. Das ist sehr wichtig für die Theologie. In der Heilstheologie. Die Erwählung ist ein Akt, der das Gewählte zu einem Besonderen macht. Es wertvoll achtet. Da ist der Schlüsselgedanke Wert. Wertvoll wird es durch die Erwählung. Man vergleiche Jesaja 48, Vers 10, wo es heißt, ich habe dich, Jahwe sagt von Israel, ich habe dich erwählt im Ofen des Elends. Das heißt, durch Prüfungen hindurch hat Gott Israel erwählt. Nun wurde ja Israel nicht erst, als es in die Trübsal kam, so erwählt, wie wir das gewöhnlich verstehen, herausgenommen. Herausgenommen wurde es schon früher. Aber in der Prüfung, im Ofen des Elends, wurde Israel schön. Das heißt, es wurde geläutert, sodass Erwählung hier den Gedanken der Beziehung, des Wertvollen, des Schönen, des Angenehmen bekommt. Nehmen wir auch Jakobus. Jakobus 2, 5 und 6. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die weltlich Armen auserwählt, um reich zu sein im Glauben und zu erben des Königreiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen im Gegenteil verachtet. Verachtet steht im Gegensatz zu auserwählt sein. Ihr habt den Armen verachtet, Gott hat ihn auserwählt. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Sehr interessant ist, dass Gott alle Armen auserwählt hat, aber nicht alle Armen werden Christen. Ja? Das ist auch noch zu berücksichtigen, darauf kommen wir noch später. Aber was hier gemeint ist, ist, dass Gott den Armen grundsätzlich für wertvoll hält. So hat er ihn herausgewählt, aus der Menschheitszahl. Er legt einen Wert auf ihn, er schätzt ihn. Der Mensch macht einen Unterschied zwischen Armen und Reichen und hält den Reichen für wertvoller, sagt Jakobus. Wenn man diese Schau nimmt, dann tendiert man dazu, den Armen zu verachten. Das tut Gott nicht. Für Gott ist der Arme kostbar, auserlesen, wertvoll. Dies ist der Gedanke, der mitschwingt in dem Begriff Auserwählung. Erwählung ist auch ein Ausdruck des bereits besonders Seins. Also 1. Timotheus 5, 21 haben wir diesen Gedanken. Entschuldigen Sie. Erwählung wird dann gebraucht, wenn etwas bereits besonders ist oder bereits wertvoll ist, nicht nur wertvoll gemacht wurde. Zum Beispiel die Engel. In 1. Timotheus 5, Vers 21 werden die Engel als auserwählt oder erwählt genannt. Aber die Engel waren immer, was sie sind. Es ist nie eine Veränderung eingetreten. Die Engel sind nicht Wesen, die aus einer zuvor bestehenden Schar herausgeholt wurden und jetzt etwas anderes geworden sind. Sie sind nicht herausgelesen worden oder herausgenommen worden, ausgelegt oder herausgelegt worden. Die Erwählung beschreibt das, was sie immer gewesen sind. Etwas Spezielles, etwas Besonderes. Vielleicht, weil die guten Engel, die so auserwählt genannt werden, nicht revoltierten. Vielleicht sind sie deshalb von Gott besonders geschätzt und wird diese Bezeichnung ihnen zugefügt. In Lukas 23 wird der Messias auserwählt genannt. Lukas 23, Vers 35 sagt man spöttisch, wenn er der Messias, der Auserwählte Gottes ist, das heißt, der von Gott Geschätzte, der Messias ist ein Gesalbter, das heißt, der Schöne, von Gott Geschätzte, dann soll er ja vom Kreuz runtersteigen und das unter Beweis stellen. Umgekehrt war der Beweis, Jesus ist am Kreuz geblieben, musste nicht heruntersteigen, konnte sterben und konnte wieder auferstehen und so durch hat er sich als Messias legitimiert. Aber da, an der Stelle, war man nicht im Unrechten. Der Messias war der von Gott Wertgeschätzte. Aber das heißt nicht, dass er aus einer größeren Zahl von in Frage kommenden herausgenommen wurde und so gemacht wurde. Der Messias war immer für Gott kostbar. Er war immer der geliebte Sohn. Also das Wort Erwählung wird gebraucht auch dort, wo keine Veränderung in der Geschichte dieses Wesens durch die Erwählung vollzogen wurde. Es bespricht oder beschreibt einfach eine Seite, die geschätzte Seite dieses Wesens. 1. Petrus 2 kennt auch den Gedanken der Wertschätzung. 1. Petrus 2, 4 und 6. Dieser Stein ist kostbar. Das heißt, Christus wird mit einem Stein verglichen und er ist kostbar, wertvoll für die Gemeinde. Vers 9. Die Gesellschaft, das Volk von Christen, das neue Heilsvolk, ist eine besondere Gesellschaft, eine auserwählte Gesellschaft, das heißt eine schöne, eine wertvolle. Kolosser 3, 12 bis 15 werden die Christen Erwählte genannt und als solche sind sie beides, Heilige und Geliebte. Die Besonderen dort sollen besonderen Charakter haben. Sie sollen entsprechend leben. Als Auserwählte. Und das heißt, als Heilige und Geliebte sollen sie entsprechend leben. Den Gedanken der Wertschätzung haben wir dann im 2. Johannes. Im 2. Johannesbrief zweimal, wo die Angesprochene eine Auserwählte heißt. Ob sie eine Frau ist oder eine Gemeinde, wissen wir nicht. Aber da steht das Wort wieder im Zeichen der Wertschätzung. Eine auserwählte und geachtete Schwester, Vers 13, in Vers 1 und in Vers 13. Beim Gedanken der Erwählung muss also der Beziehungscharakter gesehen werden. Dort, wo nur der gedankliche Aspekt des Wählens zur Geltung kommt, dieser nackte Gedanke des Wählens, dieser trockene Gedanke, da wird der erwählende Gott kalt und hart. Und kein Wunder, dass man nicht zurande kommt mit dem Thema. Motiviert wird die Erwählung nicht durch die Werke des Menschen, die Gott imponieren würden, oder sie können Gott nicht beeindrucken. Das ist deutlich aus Römer 9, Vers 11, wo es heißt, ehe sie noch geboren waren, noch etwas Gutes oder Schlimmes getan hätten, sodass Gott sich danach richten müsste. Da, damit es bleibe bei Gottes freier Wahl, unabhängig von Werken, ganz nach seiner Berufung. Diesem gegenüber steht für Paulus nicht aber lediglich die Willkür Gottes, sondern seine Liebe. Vers 13, es ist nicht nach Werken, aber der Gegensatz ist Liebe. Jakob habe ich geliebt, Vers 13, Römer 9, Vers 13. Wenn es heißt, nicht aus Werken, dann ist die Kehrseite nicht einfach, ja, ich habe einfach einen anderen erwählt, so willkürlich, sondern Liebe ist der Beweggrund, seine Barmherzigkeit ist der Beweggrund, Verse 15 und 16. Sodass Erwählung wieder ein Empfindungsmoment bekommt. Eine Wertschätzung, eine Beziehung liegt in diesem Wort. In Kapitel 11, Verse 5 und 6 ist Gnade der Beweggrund des Wählens, der Erwählung, auch der Gedanke der Liebe.
Bitte? Aber Sie hatten jetzt den Zusatzvers unterschlagen. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst.
Ja.
Das ist ja gerade die Sache.
Welche Sache?
Die negative Seite der Erwählung offensichtlich.
Aber es wird zusätzlich gesagt und von dort her haben wir dann die Information. Hätten wir nicht diesen Satz, dann hätten wir die Information nicht. In dem Begriff Erwählung liegt als Folge das Zurücklassen des Nichterwählten. Das ist schon da. Aber was damit geschieht, ja, das liegt nicht im Wort Erwählung selbst, sondern ist die Folge davon, die geschichtliche Folge. Wie Gott von Esau gedacht hat, das sagt er, ich habe ihn gehasst. Aus zwei Gründen. Einmal, weil er nicht in Frage kam für die messianische Linie und in diesem Sinne heißt Hass einfach Abstand nehmen, während Liebe das Aktive ist, man handelt hier, da ist mehr das Entscheidungsmoment bei diesen zwei Begriffen, da ist Liebe nicht so sehr emotionsgeladen als einfach das, der handelnde Aspekt. Liebe ist ja etwas Tätiges, sagt Johannes, nicht in Worten, sondern in Tat. Gott handelt, das heißt, er wählt und trifft die Entscheidung, es wird Jakob sein. In diesem Sinne ist das Umgekehrte, das Nein zu Esau, unabhängig von seinem Charakter. Ja. Esau kommt nicht in Frage, nur einer von diesen beiden Söhnen wird die Generationslinie sein. Aber offenbar vom Kontext her gibt es noch ein anderes Moment, nämlich dass Esau nicht bei Gott gern angesehen wird wegen seines Lebens, sie wegen seiner Lebensweise. Das scheint auch in einigen Texten mitzuspielen, so dass im doppelten Sinne Esau gehasst wird. Aber das Zweite kommt nach dem Ersten. Und das Zweite hat Esaus Verhalten zur Grundlage. Er hat Schuld da. Während die Wahl zur messianischen Linie, die ist unabhängig vom Charakter gewesen. Groß C, wenn wir vom Begriff Erwählung denken oder sprechen, dann müssen wir sagen, dass es ein Geheimnis ist. Wir haben vom Wort gesprochen, vom biblischen Gebrauch. Eigentlich sind wir immer noch beim biblischen Gebrauch, aber wir wollen jetzt betonen den Geheimnisaspekt dieses Begriffes. Erwählung ist nicht ein Thema ohne besondere Schwierigkeiten. Und um diese Schwierigkeiten herauszustellen, wollen wir einmal einige Verse lesen. Zuerst Johannes 6, dort sind eine Anzahl von Stellen, die Schwierigkeiten bereiten können, beziehungsweise immer noch es tun. Johannes 6, es lohnt sich vielleicht, das Kapitel aufzuschlagen. Zuerst Vers 29. Johannes 6, 29. Jesus antwortete und sagte zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat. Was heißt das, Gottes Werk tun? Um dieses zu verstehen, muss man das Vorgespräch befragen. Das beginnt etwa Vers 26. Die Leute, die schließt sich an die vermehrten Brote und Brotvermehrung, und die Leute suchen Jesus. Es war ja wirklich wunderbar, dass sie da so umsonst gespeist hatten, und das hätten sie natürlich gern wiederholt bekommen. Das heißt, sie suchen Jesus, Vers 25, und dann heißt es in Vers 26, Jesus antwortete ihnen und sagte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich. Das heißt, sie machten sich Mühe, aber nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Das heißt, einen Hinweis auf meine Messianität. Nicht deshalb. Ihr seid nicht interessiert an meiner eigentlichen Sendung. Ihr seid interessiert an eurem Bauch. Ihr wollt zu essen haben, ich weiß. Ihr sucht mich, ihr müht euch ab, weil ihr körperlich weiter existieren wollt. Euer Denken ist auf irdischer Ebene, auf diesseitiger Ebene. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Zum Teil ist dies Mitleid. Er kennt die Armen Galiläas, er ist dort aufgewachsen. Die Armut Palästinas ist eine furchtbare Armut. Er hat Mitleid, aber sie sollen nicht auf dieser Ebene bleiben. Es soll anders werden. Der wahre Reichtum liegt nicht dort. Es ist auch problematisch für einen Armen. Auch der kann reich sein. Und armen Geistlichen. Schafft, im Griechischen wirkt, schafft nicht die Speise, die vergeht, die vergänglich ist. Schafft oder arbeitet, um die Speise zu bekommen, die zu ewigem Leben bleibt. Die Speise, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, ist ein Geschenk. Das heißt, man soll sich eifern, man soll diese Speise suchen, denn diesen hat der Vater, Gott, versiegelt. Und als Jesus dieses sagte, stellen sie ihm eine Gegenfrage. Darauf, auf diese Aussage, sagten sie zu ihm, was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken? Jesus hat gesagt, wirkt. Jetzt gehen sie darauf ein. Sie möchten schon wirken, ja? Sie gehen schon auf seine Lehre ein. Das ist gut. Aber nun fragen sie, was sollen wir wirken? Du sagst, wir sollen wirken. Was sollen wir wirken? Nämlich das, was vor Gott wohlgefällig ist. Was sollen wir suchen? Er sagt, wirkt die Speise, die bleibt, nämlich die göttliche Speise, von Gott verordnete. Und dieses nennen sie ein Werk Gottes, das heißt ein Wirken oder eine Tätigkeit, ein Suchen, ein Trachten, das Gott wohlgefallen würde. Und auf diese Frage antwortet Jesus und sagt zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das heißt, da würdet ihr Gott wohlgefällig sein, wenn ihr einfach an mich glaubt. Dann würdet ihr das tun, was Gott wohlgefällig ist. Das ist, was Gott sucht, wenn ihr etwas tun wollt. Und darauf würde er euch das Brot des Lebens geben. Vers 37, im selben Kapitel. 37a. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Setzt diesen Gedanken fort. Niemand kann zu mir kommen, außer wenn ihn der Vater, der mich gesandt hat, zieht. Das ist ein weiterer Ausdruck, der gebraucht wird. Vorhin geben, jetzt ziehen. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es steht geschrieben, 44 und 45, es steht geschrieben in den Propheten. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Der dritte Ausdruck. Jeder, der bei dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Die Vorgeschichte des zu Jesus Kommens ist also, dazu gehört also gelehrt werden, gezogen werden, gegeben werden. Genau was das heißt, ist unklar, bleibt unklar in diesem Text und da liegt das Geheimnis. Aber dass Gott an einem Menschen arbeitet, bevor er gläubig wird, das wird klar aus diesem Text. An welchen Leuten Gott arbeitet und warum, ist nicht klar. Das heißt, die Vorgeschichte von Geben, Ziehen, Lehren ist unklar. Was aber klar ist, ist, dass Gott an den Menschen gearbeitet hat, die zu Jesus Christus kommen und bei denen er ihr Erretter wird. Das muss man festhalten. In Johannes 6, Vers 44, niemand kommt zu mir, es ziehen, denn der Vater, ist nicht klar, welche der Vater zieht. Im Kontext sind es Juden, die bereits ein Verhältnis zu Gott hatten. Vielleicht will Jesus sagen, dass als der Messias ins Judentum kam, waren schon Leute da, die an Gott glaubten im alttestamentlichen Sinne. Das heißt, es war ein Rest da an Treuen, die in Daniel die Heiligen genannt werden, in dem Psalmen die Frommen, bei Daniel war auch die Frommen. Diese Gruppe, diese Menschen, führt dann oder bringt Gott in Verbindung mit dem Messias. Wahrscheinlich aber bedeutet es mehr denn das nur und würde sich nicht auf diese Zeit beschränken oder auf das Volk Israels. Es ist, liegt nahe zu glauben, dass dieses nicht nur bei Juden geschieht, sondern auch später bei Heiden. Aber die Frage bleibt offen, in welcher Reihenfolge befinden sich die verschiedenen Ausdrücke ziehen, sich ziehen lassen, geben und kommen. ziehen, sich ziehen lassen, geben und kommen. In welcher Reihenfolge stehen sie? Das wird aus diesem Text nicht klar und das bleibt von diesem Text her ein Geheimnis. Johannes 6, die Verse 64 und 65. 64 und 65. Es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang, welche es seien, die nicht glauben, und wer ihn verraten werde. Und er sagte, darum habe ich zu euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn verliehen oder gegeben vom Vater. Jetzt haben wir einen weiteren Ausdruck. Vorhin sagt, hieß es in Vers 37, Gott gibt einen Menschen an Jesus. Hier sagt Jesus, dass das Kommen selbst dem Kommenden geschenkt wird, gegeben wird. Es sei ihm denn gegeben zu kommen. Das heißt, Jesus drückt ein Wirken Gottes an ihm aus. Aber die Frage ist, ist Unglaube das Ergebnis des Nichtgebens oder ist es die Ursache des Nichtgebens? Das heißt, warum gibt Gott es einem, zu Jesus zu kommen? Weil er schon geglaubt hat? Welches ist die Reihenfolge? Erst ist der Mensch positiv eingestellt und Gott schenkt es ihm, zu Jesus zu kommen, oder ist es umgekehrt? Gott wirkt einen Glauben in ihm, sodass er dann es ihm geschenkt wird, daran dann zu glauben, und er kommt zu Jesus. Das ist das Nächstliegende. Aber ein Geheimnis bleibt. Wir wissen nicht genau, es wird nicht gesagt. Genau. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Diesen Text hatten wir schon einmal in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen. Vorige, ja. Apostelgeschichte 13, 48, da heißt es, als die aus den Völkern das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben disponiert waren. Ein Ausleger sagt zu dieser Stelle, dieses kann nichts Wenigeres heißen, denn dass Gott Menschen zum Heil bestimmt, ohne dass man dem Text Gewalt antut. Ganz einfach. Es heißt einfach, dass Gott Menschen zum Heil bestimmt. Ein anderer, und zwar ein namhafter Ausleger, sagt, dieser Vers also, diese Aussage, hat nichts mit einem Akt Gottes zu tun. Also genau das Umgekehrte. Jetzt soll man seinen Weg finden zwischen diesen großen Namen. Nun, wenn wir nicht Aussagen machen können, können wir Fragen stellen. Es hilft schon einmal, wenn wir das aus einem Text nehmen, was unklar ist, nicht nur das Klare. Unklar ist hier, in welchem Sinne Tasso hier verstanden werden soll. Ob im stärkeren, also bestimmenderen, oder im schwächeren Sinne. Das heißt, ob diese Leute bestimmt wurden oder nur eingestellt waren auf das Evangelium. Unklar ist auch, wodurch sie so bestimmt bzw. disponiert wurden. Ob durch Gott oder durch Menschen oder durch Umstände. Der Handelnde wird hier nicht angegeben. Das heißt einfach, so viele zum ewigen Leben verordnet bzw. disponiert eingestellt waren. Danke.